Beinhart. Das klingt gut.
Grüezi miteinander. Hier ist Beinhart, Folge 37.
Hallo.
Wir haben heute...
einen lustigen Tag, ja.
Genau. Wir sind bei Dirk zu Hause. Im Hintergrund ist der kleine Ruben. Vielleicht hört ihr das dann ab und zu mal. Er ist am Video anschauen. Mhm. Aber wir hoffen nicht.
Ach, und wenn, ist auch nicht so schlimm.
Genau, finden wir auch. Ja, wir haben heute die Folge, in der wir die Katze aus dem Sack lassen. Nach langer, langer Suche.
Mit ganz, ganz toller und viel Beteiligung.
Danke. Genau. Danke. Sehr gute Unterstützung von euch. Vielen Dank. War sehr, sehr spannend, lehrreich,
ja,
und horizonterweiternd.
Ja, ich finde es unglaublich. Also ich finde die Vielfalt echt unglaublich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute nicht zu Linux wechseln wollen, weil sie mit der Vielfalt gar nicht zurechtkommen.
Genau. Und es ist ja nicht nur die Vielfalt eigentlich von der eigentlichen Distribution, sondern innerhalb der Distribution gibt es dann wieder Diskussionen betreffend der Arbeitsumgebung zum Beispiel.
Ja,
was soll ich da nehmen?
Genau, oder es gibt Abspaltungen, Derivate, die man benutzen kann. Und nein, super spannend.
Ja, genau, finden wir auch. Und wie gesagt, ganz super eure Unterstützung.
Ja,
voll cool.
Ja, ist schon der Hammer. Also wenn ich mir angucke, was, da muss ich jetzt auch mal sagen, ein bisschen auf die Kacke hauen, wenn ich mir anschaue, was andere Podcasts an Kommentaren haben und was ihr unseren Kommentaren zukommen lasst, mein lieber Herr Gesangsverein.
Ja.
Das ist schon großartig.
Genau. Wenn Sie denn die technische Möglichkeit überhaupt haben, Kommentare zu hinterlassen.
Ja, das gibt es ja mittlerweile auch immer weniger, ja.
Ja, genau.
Viele setzen ja jetzt auf dieses Discuss und das wird bei vielen Firmennetzwerken geblockt. Das heißt, man kann es gar nicht benutzen.
Ja, schade.
Ja, und dabei ist das eigentlich das Wichtigste. Also für mich sind Kommentare das Salz in der Suppe. Ich möchte Feedback, ja, von Hörern haben. Ich möchte in Kontakt zu Hörern treten. Ich möchte das nicht in den freien Raum senden, was wir hier machen, sondern mir ist schon wichtig, dass auch was zurückkommt.
Genau. Deswegen machen wir das auch. Mhm. Genau. Ja. Wir fangen anders an. Bevor wir die Katze aus dem Sack lassen, liebe, ja, Hörer, wir haben ja immer dann noch zwei, drei Themen zuvor. Zunächst mal eine technische Neuerung. Wir haben jetzt auch einen BitTorrent-Feed, BitTorrent-Feed,
ja,
eingerichtet. Brauchen wir eigentlich nicht.
Genau. Also BitTorrent macht man normalerweise da, wo viele Leute große Dateien herunterladen, weil man da die Last besser verteilen kann. Der BitTorrent-Server, der Server schickt im ersten Paket 1, im zweiten Paket 2 und dann, wenn der zweite das Paket 1 braucht, dann braucht er es nicht beim Server anfragen, dann kann er es bei dem anfragen, der es schon runtergeladen hat. Das nimmt die Last von dem Hauptserver ein wenig runter und ist für sehr, sehr große Downloadmengen ein echter Vorteil. Ja. Wir haben nicht so hohe Downloadmengen, aber wir unterstützen das Projekt sehr gerne. Das heißt BitLove, ist von Tim Pritlove initiiert und denken, dass das eine gute Sache ist und wollen auch gerne zur Verbreitung beitragen. Daher beteiligen wir uns daran.
Genau. Dirk hat das auch schon verlinkt auf der rechten Seite im Blog bei den anderen Feeds.
Genau, mein uralter Podcatcher, den ich benutze, der auf der Kommandozeile läuft, der seit 2006 nicht mehr weiterentwickelt wird, der kann schon BitTorrent. Viele neuere können es nicht, was total witzig ist. Ja, aber ich finde das unterstützenswert und gerade die großen Podcasts profitieren davon und je mehr Leute das machen, desto mehr wird es auch ein Standard werden, denke ich mal.
Mhm. Also haben wir jetzt auch.
Ja.
Gut. Dann, wir suchen George Grief.
Finde ich immer noch lustig. Also wir suchen den Gründer der Free Software Foundation Europe, den Georg Greve, George Grief. Und der wohnt hier eigentlich mehr oder weniger um die Ecke.
Mhm.
Und ich habe den angemeldet, der hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet, wird wahrscheinlich sehr, sehr busy sein, also sehr, sehr beschäftigt sein. Wir würden den gerne mal zu einem Interview holen und uns mit dem über freie Software unterhalten. Vielleicht gibt das noch was.
Ja.
Wenn vielleicht einer von euch einen Kontakt hat, vermittelt bitte. Das wäre toll.
Ja. sendung@daimhart.net.
Genau.
Gut, dann haben wir, wie gesagt, ja sehr viel Feedback bekommen. Wir fassen da mal ein bisschen zusammen. Wir wollen auch nicht jedes einzelnes Feedback darauf eingehen. Was nicht heißt, dass wir es nicht schätzen.
Aber wenn wir jetzt auf alle Feedbacks eingehen würden, würde das eine eigene Sendung füllen. Es war wirklich so viel. dass wir euch einfach raten wollen, dass ihr in die Kommentare der letzten Episoden guckt. Das ist eine wahre Fundgrube an Vorschlägen, an Wissen, auch an Korrekturen. Auch für Korrekturen super. Vielen Dank dafür. Wir wissen auch nicht alles und manches das machen wir auch einfach nicht richtig oder falsch sogar.
Ja.
Das war irgendwie doppelt gemoppelt.
Also nicht richtig ist meistens falsch, Dirk.
Ja.
Ja.
Genau. Aber es funktioniert, ne?
Ja, genau. Ja, unter anderem hat uns Dominik Wagenführ einen Kommentar hinterlassen betreffend den Vereinsbeiträgen in der Steuererklärung. Mhm. Da hat er eine Richtigstellung gemacht. Man muss auch sagen, dass es unterschiedlich gehandhabt wird, hier in der Schweiz und im EU-Raum oder in Deutschland allgemein.
Und selbst innerhalb Deutschlands nochmal unterschiedlich leider. Ja, weil genau. Ich konnte tatsächlich nie Vereinsbeiträge absetzen und der Dominik hat geschrieben, dass er Vereinsbeiträge zum Dante e.V., zur Deutschen Anwendervereinigung Tech, von der Steuer absetzen konnte. Also es scheint entweder vom Finanzamt zu Finanzamt unterschiedlich zu sein oder sogar keine generellen Richtlinien zu geben.
Ja, genau.
Entschuldige bitte. Also im Zweifelsfall fragt bitte euren Steuerberater oder euren Finanzbeamten nach, ob ihr das absetzen könnt oder versucht es einfach.
Ja, einfach abziehen.
Ja.
Wenn es nicht geht, wird es ja dann schon gestrichen.
So sieht's aus, genau.
Also gestrichen, nicht im Sinne von doppelt abgezogen, sondern genau. Man kann es nicht abziehen.
Genau.
Ja. Dann hat Bernhard einen Wunsch geäußert. Wir haben ja letztes Mal aufgerufen, sagt uns, worüber wir reden sollen. Mhm. Und er wünscht sich das Thema Firewall und Virenscanner unter Linux.
Er hat schon ein bisschen vor unserem Aufruf tatsächlich das vorgeschlagen, glaube ich.
Okay.
Für mich ein spannendes Thema, weil ich mich überhaupt nicht damit beschäftige. Was haltet ihr davon? Ist das für euch ein Thema? Möchtet ihr gerne mehr darüber erfahren? Wir arbeiten uns gerne ein, wenn es für euch interessant ist. Also es ist bei Linux halt nicht ganz so weit verbreitet.
Ja, genau. Gibt ja auch in verschiedenen Foren verschiedene Diskussionen dazu, gerade bezüglich Virenscanner, was es da braucht und was nicht. Mhm. Kommt immer darauf an, was man mit dem Rechner tut, ob man Sachen weiter streut oder nicht. Außerdem bin ich der Meinung, eine Firewall auf demselben Rechner, der geschützt werden soll, ist suboptimal aus meiner Sicht.
Sehe ich ganz genau. Eine Firewall steht in der Regel zwischen Netzen und eine Firewall beschreibt eigentlich mehr oder weniger ein Sicherheitskonzept, wie man mit eingehenden und ausgehenden Verbindungen zurechtkommt. Und das, was man so als Personal Firewall kennt, das ist eigentlich gar keine Firewall. Das ist mehr so ein Application-Level Schlangenöl, also mehr so ein Application-Level-Zeugs, was sagt, dass eine bestimmte Applikation eine Verbindung zum Internet aufbauen will. Das hat nichts mit Firewall zu tun.
Genau. Aber wenn ihr das wünscht, können wir uns da einarbeiten und unsere Erfahrungen berichten und ihr natürlich dann auch eure.
Ja, genau.
Gut. Wir kommen da am Schluss nochmals drauf zurück. Dann haben wir, wie gesagt, sehr viele Kommentare bekommen und Vorschläge im Zusammenhang mit unserer Suche nach einer Linux-Distribution.
Also wenn wir zusammenzählen, kommen wir bestimmt auf 20, 30 Vorschläge in der Größenordnung.
Jawohl.
Und das ist schon viel.
Ja. Ich wollte noch eine Liste machen, ich bin aber leider nicht dazugekommen. Die werden wir aber sicher noch erstellen, damit auch andere sehen können, was wir alles zusammengekriegt haben.
Und bis wir die Liste fertig haben, könnt ihr in den Kommentaren gerne schauen. Die sind fast alle in den Kommentaren zu finden, mit wenigen Ausnahmen.
Genau. Und wir haben auch Lobe bekommen per Kommentare. Schön, das tut immer gut. Mhm. Obwohl wir eigentlich eigentlich lasse ich weg. Mhm. Wir hätten manchmal auch gerne Kritik.
Genau. Nur wenn ihr uns sagt, was euch nicht passt, dann können wir uns verbessern. Wir würgen keinen ab, der uns Kritik bringt, aber bitte konstruktiv. Also nicht sagen, es ist scheiße oder so, sondern bitte auch begründen, warum etwas so ist, wie es denkt. Nur durch positive und konstruktive Kritik können wir uns wirklich weiterentwickeln. Das wollen wir auch gerne.
Ja. Das ist immer willkommen.
Ja.
So viel zum Feedback. Und auch für diese Folge und alle vorherigen gilt herzlich willkommen. Immer die drei benannten Kanäle. Also ja. Kommentare, E-Mail und Google Plus. Gibt noch ein paar wenige weitere, aber ja. die forcieren wir nicht so.
Ja, also ich glaube, viele andere sind mittlerweile fast schon tot. Ja. Also ich höre viel von diesem Twitter-Hype, von dem ich persönlich gar nichts mitbekomme. Identica ist auch immer weniger geworden. Also von daher sind es die drei, die Roman gerade genannt hat. Ja,
genau. Facebook nutzen wir nicht, wir haben auch keine Aktien.
Nee. Hätten wir uns auch jetzt geärgert, oder?
Ja, sehr.
Obwohl der Zuckerberg ja gar nicht mal so dumm ist, der Sausack, ne? Der hat ja direkt zum höchsten Kurs 30 Millionen Aktien verkauft und ist jetzt wirklich offiziell Milliardär. Der genau. hat also für 1 Milliarde Aktien verkauft, der hat jetzt ausgesorgt und jetzt ist ihm, glaube ich, egal, was weiter passiert.
Genau, denke ich auch. Der hat ja geheiratet, offensichtlich. Mhm. Ja, vielleicht beginnt er ein neues Leben.
Ja, ich möchte... Nein, also natürlich kommen einem böse Gedanken, ob da das Geld geheiratet wurde oder die Person. Das weiß ich halt nicht.
Müssen wir auch nicht wissen.
Nein, geht uns eigentlich auch gar nichts an.
Genau.
Egal.
Ja. Und damit wären wir eigentlich bei unserem Hauptthema. Mhm. Die Suche nach einer geeigneten Linux-Distribution.
Genau. Also Roman hat seine Distribution gefunden. Ja. Aber wir nennen sie noch nicht.
Ich habe mir sehr viel angeschaut. Es gibt nur ein paar wenige Distributionen, die ich etwas genauer angesehen habe. Weil bei vielen ist mir passiert, dass sie entweder als Live-Version nicht gelaufen sind, also irgendwo gehangen sind oder nicht gestartet haben. Ich habe dann noch höchstens ein bisschen gegoogelt, ob es da noch andere gibt, denen das passiert ist. Mhm. Und wenn ich nicht gleich auf Anhieb was gefunden habe, habe ich das sein gelassen.
Ja, da muss man auch mal sagen, auch das ist natürlich der Vielfalt geschuldet. Wenn es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, dann ist das erste Ausschlusskriterium, läuft oder läuft nicht.
Ja.
Ganz, 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 ganz blöd.
Genau.
Und selbst wenn irgendwas noch besser hätte laufen können, wenn man es sich näher angeschaut hätte, wenn es am Anfang nicht läuft und man muss Kunstgriffe vollziehen, um das zum Laufen zu bewegen, dann haben die leider verloren. Muss ich mal ganz klar so sagen. Das sind die Hausaufgaben, die eine Distribution machen muss, meiner Ansicht nach.
Ja, finde ich auch. Und deswegen sind sehr viele eigentlich weggefallen. Eventuell zu Unrecht, das weiß ich ja nicht. Aber ich musste schon irgendwo gewisse Kriterien ansetzen, eben wie Dirk gesagt hat, bei der Vielfalt. Und so waren es schlussendlich eigentlich 4, die ich etwas genauer angesehen habe. Und von diesen 4 hat 1 gewonnen. Juppie!
Juppie! Aber sag mal, nach welchen Kriterien du vorgegangen bist. Lauffähigkeit war natürlich 1 der Kriterien, ganz klar. Genau.
Dann, das war klar. Dann, ich möchte eine 64-Bit-Umgebung haben. Das haben wir ja auch mehrfach gesagt. Mhm. Und es gab immer auch wieder Vorschläge, die dem nicht entsprochen haben, leider.
Man muss auch immer dazu sagen, 64-Bit hat nicht nur was mit Speicher zu tun.
Ja.
64-Bit heißt, pro Prozessortakt wird die doppelte Menge an Daten verarbeitet. Und Anwendungen, die das nutzen, sind halt deutlich schneller. Da wir Audiobearbeitung machen aufgrund des Podcasts, merkt man schon.
Ja, genau. Das ist der Grund. Also, es muss laufen, dann 64-Bit. Dann für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, die Paketverwaltung sollte schnell sein. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen relativ genannt oder schwammig. Aber ich habe doch ein paar Paketverwaltungen gesehen, die halt zäh waren und langsam liefen.
Ich muss dazu sagen, ich meine, wir kommen beide von Debian / Ubuntu. Apt und DPKG ist schon sehr, 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 sehr schnell.
Ja, und auch stabil.
Und sehr stabil. Ja. Und ich habe mir auch schon einige Distributionen angeguckt. Ich habe nichts gefunden, was so schnell ist, tatsächlich. Ja. Das Yum, das für RPM oder Yast von OpenSUSE, oder das Equo von, also Entropy von Sabayon, die sind alle deutlich langsamer. Mhm. Wobei, wenn man es einmal richtig eingerichtet hat, ist es nicht mehr ganz so wichtig, aber da muss man auch erstmal hinkommen.
Ja, genau. Dann für mich noch wichtig die Arbeitsumgebung. Ob es dann LXDE oder GNOME ist oder KDE lieber nicht. Aber LXDE oder GNOME wäre mir beides recht. Das ist mir noch wichtig und halt die Applikationen. Ich habe wenige, die ich brauche, die ich wirklich tatsächlich brauche. Also ob ich jetzt schlussendlich mit einem Firefox oder mit einem Midori surfe, das ist mir eigentlich egal, spielt keine Rolle. Aber es gibt eine Anwendung, zum Beispiel VirtualBox, die will ich einfach, obwohl es auch andere Möglichkeiten zur Virtualisierung gäbe, aber ich will mit VirtualBox arbeiten.
Das hat ein gutes Recht.
Ja, und das muss einfach laufen. Da gab es auch eine Distribution, bei der es nicht ging, hätte ich aber wahrscheinlich hingekriegt, wenn ich mich ein bisschen tiefer da hineingearbeitet hätte. Und was wir auch noch gesagt haben, was auch noch wichtig ist für mich, es sollte eine gute Community geben. Es muss nicht unbedingt deutsch sein.
Okay.
Aber bei den meisten Fällen gibt's ja, ist ja die große Community vielleicht Englisch und dann gibt es noch ein deutsches Forum dazu oder so. Das reicht mir eigentlich schon, weil im Notfall kann ich sicher auch ein englisches How-To abarbeiten. Das geht ja sicher. Ja,
alles Fachbegriffe letzten Endes.
Ne? Ja, genau. Ja, das war für mich wichtig. Und dann gab es noch einen Punkt, der betrifft die Multimedia-Unterstützung. Weil wir ja Daimhard machen, gibt es einfach ein paar Sachen, die ich zwingend brauche. Dazu habe ich meine Lieblingsanwendungen, zum Beispiel Socks ist eine davon, oder City ist auch eine weitere. Da bin ich aber nirgends auf Probleme gestoßen.
Okay, und du hast gesagt, du wolltest keinen Augenkrebs bekommen, ne?
Genau, also das ist dann so der individuelle Eindruck, den man bekommt. Und wenn man ein Linux das erste Mal startet und dann missfällt es einem schon, dann das ist nicht gut.
Genau, man bekommt nie eine zweite Chance für einen ersten Eindruck.
Ja.
Und ich glaube auch, dass das Auge damit ist.
Genau.
Zum Teil.
Ja. Das ist natürlich auch noch wichtig, dass es einladend ausschaut. Ja.
Und welche sind die vier, die du dir näher angeschaut hast?
Ja, also ich habe mir näher angeschaut Zorin OS oder Zorin OS, spricht man das wahrscheinlich aus. Das hat mir sehr gut gefallen. Das basiert allerdings auf Ubuntu, muss man sagen. Dann habe ich mir 7OS angeschaut. Allerdings gab es damals noch keine 64-Bit-Variante, nur 32-Bit. Mittlerweile gibt es eine 64-Bit, die brachte ich aber nicht zum Laufen.
Okay.
Aber ich fand es damals schon schade, dass es keine 64-Bit gibt, weil 7OS hat mir eigentlich gut gefallen.
Okay.
Dann habe ich mir angeschaut Zorin OS.
Das hast du gerade schon gesagt.
Ich verwechsle die zwei immer. Zorin OS und 7OS verwechsle ich immer.
Okay.
Ja. Also so, ich fange nochmal an. Also Zorin OS hat mir sehr gut gefallen, weil es nutzt auch Cinnamon dazu. Und es ist eine Linux-Distribution, die sich eigentlich an Windows-User richtet, die wechseln möchten.
Okay.
Das ist so der Ursprung.
Für unsere Hörer, Cinnamon ist ein Aufsatz auf GNOME 3, der GNOME 3 so ein bisschen wie GNOME 2 aussehen lässt, aber die GNOME 3 Features nutzt.
Ja,
genau.
Dann ist, damit wir jetzt das nicht verwechseln, 7OS ist diejenige Distribution, die keine 64-Bit-Variante hatte während dem Test. Jetzt hat sie mittlerweile eine. Hm. Ich habe die mir vor einer Woche runtergeladen, konnte sie aber nicht starten, ging nicht.
Blieb
stehen. Ja, und dann habe ich mir Linux Mint noch angeschaut. Das wurde ja mehrfach auch genannt. Mhm. Und bei Linux Mint gibt es ja verschiedene Unterversionen. Und gewonnen hat Linux Mint.
In welcher Variante?
In der Debian Edition.
Okay.
Habe ich mich entschieden. In der 64-Bit-Variante natürlich. Und dort gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten bei Linux Mint Debian Edition, nämlich die Cinnamon und LXDE.
Okay.
LXDE habe ich zuerst installiert. Ich habe es nicht nur als Live, schon natürlich auch als Live-Distribution versucht. Aber als ich dann gesehen habe, ja, das könnte ein Kandidat werden, habe ich das installiert. Das habe ich bei all diesen vier so gemacht. Und hat mir recht gut gefallen, sind einfach einige Kleinigkeiten, die nicht gegangen sind. Und dann habe ich die Cinnamon-Variante noch probiert und dort ist alles gegangen, was ich wollte.
Okay.
Sogar Socks läuft.
Mit MP3-Support.
Ja.
Genau, das war
spannend.
Ja, weil es MP3-Support bei Debian nicht standardmäßig dabei ist, weil es halt eine kommerzielle, weil es ein Lizenzproblem gibt, ist das überraschend, muss ja man so zu sagen.
Genau. Das Schöne ist jetzt für mich bei diesem Sieger, sage ich jetzt mal, also ich habe mein Abt, das dahinter läuft. Ich habe die 64-Bit-Version, ich habe sämtliche Applikationen, die laufen, die funktionieren. Und ich habe aber trotzdem ein stabiles Debian hinten dran.
Ja.
Das ist für mich recht spannend und auch, ja, ich finde das sehr gut. Die Linux Mint Debian Edition, die gibt es ja seit September 2010.
Mhm.
Also noch nicht so sehr lange. Und die Jungs, die benutzen dazu den Testing-Ast von Debian.
Mhm.
Also dorthin stammen auch die Pakete. Und spannend ist noch, dass es dadurch, dass sie die Testing-Variante nehmen, ist so ein, ja, es ist eigentlich ein Rolling-Release, kann man sagen. Also wenn man das einmal installiert hat, hat man es immer aktuell. Und die 64-Bit-Variante, die kam ein bisschen später, die kam erst im Dezember 2010, also 2-3 Monate später.
Mhm.
Aber die ist ja jetzt da.
Also ich habe mir Linux Mint Debian Edition angeschaut, bevor ich zu Sabayon gewechselt bin, und damals war es so, dass das erste Update mir das komplette System zerhagelt hat.
Ja.
Also ich habe mir die 64-Bit-Variante runtergeladen, ich habe sie installiert und dann das erste Update gemacht übers Internet, und weil es LAN ging, noch Soundkarte ging, noch die Grafik ging.
Oh je.
Und da habe ich gedacht, ja gut, dann halt ja nicht. Die entwickeln sich natürlich weiter, und ich mag Sabayon gerne, aber ich muss ehrlich gestehen, wenn ich ein Debian Rolling Release bekäme, und zwar ein pures Debian, würde ich sofort umstellen.
Ja.
Weil Debian schon klasse ist.
Ja. Genau. Es ist da ja jetzt nicht ein pures Debian.
Mhm.
Das ist es nicht. Aber es ist trotzdem Debian dahinter. Ja. Das ist das Resultat der unendlichen Suche, der langen Suche. Wir sind ja ein Weilchen schon dran.
Auf deinem Notebook hast du es nicht, auf deinem Netbook hast du es nicht
hinbekommen, ne? Netbook, muss ich so sagen, da ist ja ein Atom-Prozessor drin, der kann keine 64-Bit, also fällt die genaue Variante schon weg. Mhm. Ich habe dann aber trotzdem die 32-Bit-Version von Linux Mint Debian Edition dort drauf installiert. Das lief aber nicht, das lief nicht ruckelfrei.
Okay.
Weil einfach der Prozessor ist einfach zu schwach.
Mhm.
Das Gerät ist auch schon jetzt 2 oder 3 Jahre alt. Natürlich ist es nicht zum Wegschmeißen. Also ich habe mich dann entschieden, die Linux Mint normale, also Maya heißt die Version, die 32-Bit mit Cinnamon drauf zu machen. Und die läuft ordentlich.
Die läuft auf Basis von Ubuntu, oder?
Ja, genau.
Aber Ubuntu setzt ja immer auf Debian Sid im Hintergrund, und Maya setzt ja dann im Endeffekt auch im Hintergrund auf Debian Sid, so mehr oder weniger. Aber das lässt ja hoffen, dass das irgendwann auch mit der Debian Edition laufen wird.
Ja.
Ja. Und wenn du irgendwann nochmal testest, wird es wahrscheinlich auch mit der Debian Edition ruckelfrei laufen.
Ja, kann sein.
Geraten.
Ja. Also ich hoffe es, sagen wir so. Jawohl. Ich habe damit auch die beiden Anforderungen erfüllt betreffend der Community, also eine große Community, die ist tatsächlich da.
Mhm.
Und es gibt auch Teile daraus in Deutsch. Also es gibt zum Beispiel ein deutsches Userforum, und eben die Community hat auch zu allen erdenklichen Problemen eine Lösung parat.
Okay.
Sauber gemacht. Nicht so umfangreich wie ubuntu-users.de, das ist ja kaum zu toppen.
Ja, das wird schwer, ja.
Ja, aber für meine Zwecke reicht es vollkommen.
Super.
Ja. Und bin ich sehr zufrieden.
Mhm.
Ich bin auch froh, ist die Suche jetzt abgeschlossen.
Ja, das glaube ich.
Ja, weil es war eine strenge Zeit, aber eine schöne.
Wie lange hast du dir Zeit genommen bei den Top 4, um zu testen, ob die was für dich sind? Weil, ich meine, vom rein installieren weißt du es ja nicht.
Nein, nein. Also ich habe sicher mit jeder von diesen vier mindestens eine Woche gearbeitet.
Mhm.
Also produktiv, wenn man so sagen will. Mhm. Habe die Dinge erledigt, die ich einfach im Alltag machen muss. Linux Mint noch ein bisschen länger.
Mhm.
Ja. Weil am Anfang war nicht klar, wird es jetzt, weil Linux Mint hatte so ein bisschen einen negativen Bonus bei mir, weil hier irgendwo noch Ubuntu dahinter ist oder Debian.
Okay.
Also es musste eigentlich doppelt so gut sein, dass es gewinnt,
okay.
Sagen wir so. Da weint ein Kind, oder meine ich das noch?
Aber draußen auf der Straße.
Okay.
Es weint sehr laut.
Also wir waren es nicht.
Nee.
Ich habe mir noch, mal schauen, was ich mir da noch notiert habe. Apt haben wir gesagt. Die Paketverwaltung. Und man kann da natürlich dann auch die ganzen PPAs nutzen, die da vorhanden sind. Das ist eine Vereinfachung.
Da wäre ich noch gespannt drauf, wie das genau funktioniert. Ich habe immer die Angst, dass die drauf testen, dass ein Ubuntu im Namen vorkommt oder so.
Okay.
Da wäre ich noch interessiert, wie
genau das ist. Ja, ich auch. Ich dachte zunächst, ich müsste die SOX-PPA andocken.
Mhm.
Musste ich aber nicht. Das ging zum Vornherein.
Okay.
Ich weiß nur, dass früher, also vor vielleicht 2 Jahren, Debian MP3 nicht schreiben konnte mit SOX.
Ja, definitiv.
Ja. Und man hat es hingekriegt. Also Dirk hat ja auf seinem Blog dann einen Beitrag geschrieben. Man musste aber dann den Kernel kompilieren.
Und ich habe auf der UbuCon mit einem Entwickler gesprochen, der hat gesagt, dass er es so macht, dass die lib-lame benutzt wird, wenn sie installiert ist. Damit ist ja auch jedem geholfen und damit ist SOX trotzdem frei, wie es sein sollte. Und erst wenn jemand die lib-lame einsetzt, in dem Moment kann es auch MP3 schreiben, aber dann ist das ein separates Paket, was installiert werden muss.
Mhm. Genau. Bei Linux Mint ist ja auch der Wizard zum Installieren, erinnert stark an Debian natürlich, beziehungsweise an Ubuntu, ist sauber geführt, hat auch jedes Mal ohne Fehler funktioniert.
Mhm.
Und schön ist auch, dass man dort auch noch befehlen kann, er soll die Updates schon während dem Installieren holen.
Mhm.
Beziehungsweise man kann dort auch sagen, installiere mir die unfreien Dinge wie MP3-Support und so weiter.
Okay.
Ist für uns noch wichtig, obwohl wir immer auch predigen, wir sind für freie Software. Natürlich, klar. Aber MP3 ist so eine Geschichte.
Ja, und wir haben mehrfach Lizenzen für MP3 erworben.
Ja.
Um es mal prompt zu sagen, wir haben einen Audioplayer, der MP3-Support hat. Also da habe ich jetzt auch wenig Hemmungen, das zu nutzen. Und es ist das Format, was am weitesten verbreitet ist.
Genau.
Wollen wir kurz einen Cut machen?
Können wir, ja. Machen wir.
Ja. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es jetzt hier weiter.
Genau. Also die Installation von Linux Mint verlief meines Erachtens sehr gut. Bin sehr zufrieden damit. Ich habe mir mit den Jahren mal eine Liste zusammengestellt mit den Applikationen, also mit den Paketnamen dazu, die ich brauche. Und habe mir die irgendwo hingelegt. Und wenn ich ein Linux installiere, dann hole ich die Liste und kopiere mir die einfach in das Terminalfenster mit dem entsprechenden Befehl davor. Mhm. Und da gingen alle durch.
Okay.
Hat alle gefunden, außer Simonkey, aber das ist ein anderes Problem.
Mhm.
Aber sonst waren alle da.
Benutzt du Simonkey?
Ja, als Alternative zum Firefox manchmal, aber eher weniger.
Okay.
Ja.
Okay.
Aber im Moment ist ja das Paket nicht verfügbar.
Mhm.
Wir haben ja letztes Mal mit den zwei Herren vom Hackerfunk darüber gesprochen, also nicht im Podcast, sondern vorher. Und da ist irgendwas mit dem Xul-Runner, glaube ich, nicht in Ordnung.
Ja, genau. Also immer wenn es einen neuen Firefox gibt, gibt es wohl auch eine Xul-Runner-Version und da gibt es zwei Varianten, wie man damit umgeht. man, wenn man aktuellen Firefox in der Distribution haben müsste man auch immer XRunner zusätzlich installieren oder man bietet Firefox inklusive XRunner an, dann haben aber alle anderen das Nachsehen, weil man dann auch die anderen, die auf dieses XRunner setzen, nicht testen könnte und da gibt es wohl irgendwelche Inkompatibilitäten.
Ja, genau. Also das hat nichts zu tun mit Linux Mint.
Nee.
Dass Simankey nicht lief. Aber sonst alles da. Ist für mich wunderbar, schön, weil ich habe mich doch so gewohnt an diese Programme.
Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier,
genau.
Oder? Wenn man erstmal weiß, wie man gut mit welchen Applikationen man gut zurechtkommt, dann wechselt man eigentlich sehr, sehr ungern.
Und je älter man wird, umso eher wird man zum Gewohnheitstier eben, man wechselt dann nicht mehr so gerne. Mhm. Also ich habe mich jetzt nicht schwer getan zum Wechseln. Aber ich hatte einfach meine Bedürfnisse, die unbedingt erfüllt werden mussten. Mhm. Und das hat halt das Ziel dann schon sehr eingeschränkt. Ist auch eigentlich richtig so.
Ja, du sollst ja eine konkrete Vorstellung von dem haben, was du machen möchtest.
Ja.
Und dementsprechend suchst du dann noch aus, klar.
Genau. Mhm. So viel zu unserer Distributionssuche.
Interessant ist der Kreis, den das Ganze geschlagen hat, ne? Dass wir am Anfang gesagt haben, eher nicht Ubuntu und dann hinterher so über Umwege, zumindest auf dem Netbook, ist es dann doch wieder ein Ubuntu-Derivat geworden.
Genau.
Back to the roots mehr oder weniger. Ja. Aber Apt ist schon stark.
Genau. Was wir auch schon mehrfach gesagt haben, jetzt während der Suche, ist auch die, nicht nur Apt selbst, sondern auch die Möglichkeit, ein Ubuntu oder halt ein Ubuntu-Derivat live zu testen, also ohne zu installieren. Da muss ich schon sagen, da ist Debian Ubuntu schon sehr weit vorne.
Mhm.
Ja, das sind viele nicht.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Das glaube ich.
Wollen wir noch was sagen zu den anderen drei? Oder?
Wenn du was hast, immer her damit.
Ja, also ich habe mir nur ganz kurz notiert, weshalb die anderen, also Fedora habe ich ja auch getestet, die Version 17, die war mindestens damals noch Beta.
Mhm. Ist vor kurzem rausgekommen.
Ist jetzt schon nicht mehr Beta. Gut, ich habe die getestet mit GNOME 3. Hat mir sehr gut gefallen, außer Yum. Mhm. Das ist dermaßen zäh und langsam. Also nach dem Installieren dauerte das fast 2 Stunden, bis er aktuell war.
Ja, das ist ein bisschen viel, ja.
Ja. Kann auch irgendwo anders gelegen haben, aber das war mir nicht so klar. Und dann, wo ich ein bisschen Mühe damit hatte, ist, dass man bei Fedora für gängige Applikationen wie zum Beispiel VLC muss man Paketquellen freischalten.
Okay.
Verstehe ich auch nicht so ganz, weil VLC ist frei. Weshalb das so ist, musste ich halt auch rausfinden zuerst.
Ja, vor allem hätte ich erwartet, dass wenn es nicht von Fedora selber angeboten wird, dass die Paketquelle irgendwo schon mal voreingestellt wäre.
Ja.
Aber das ist hier, glaube ich, nirgendwo, ne? Außer bei Linux Mint. Die haben ja eigene.
Ja, genau. Ich habe es dann rausgefunden natürlich, weil ich bin nicht der Einzige, der unter Fedora VLC nutzen wollte.
Das überrascht mich jetzt.
Und was ich nicht hingekriegt habe, war die VirtualBox zum Laufen zu bringen. Er meldete Fehler beim Kernel-Kompilieren. Ich hätte das sicherlich lösen können mit der nötigen Zeit und vor allem der Musse, die hatte ich aber nicht.
Okay, ja. Das sind so die Stellen, wo man dann sagt, ich habe keine Lust zu basteln. Ne? Entweder das funktioniert oder das funktioniert nicht.
Genau.
Ja, sehe ich auch so.
Und interessanterweise ist ja die VirtualBox, die war verfügbar. Und in den Quellen, aber lief trotzdem nicht.
Kann natürlich auch mit dem Beta-Status zusammengehangen haben.
Natürlich.
Ja,
vielleicht geht es jetzt.
Ja.
Das also zu. Aber Fedora hat mir gefallen. Das haben ja ein paar. Einer hat ja geschrieben, am Schluss sind alle bei Fedora. So RinoS haben wir schon besprochen und 7OS auch.
Ja.
Ja.
Gut.
Gut.
Viel Spaß mit deinem neuen System.
Dankeschön, werde ich haben.
Wenn wir nochmal was suchen, werden wir unsere User wieder fragen.
Genau. Sehr gut.
Apropos Fragen.
Ja.
Nutzt ihr einen lokalen Virenscanner unter Linux? Oder nutzt ihr eine Personal Firewall?
unter Linux.
Oder sowas wie SE Linux, Security Enhanced Linux oder AppArmor? Wenn ja, ab in die Kommentare.
Bitte.
Jetzt, sofort. Ja. Schnell.
Das interessiert uns, wie ihr damit umgeht, weil da gibt es ja immer wieder mal Diskussionen, vor allem betreffend den Virenscanner. Ja, interessiert uns. Bitte sagt uns das.
Vor allem interessiert mich, warum ihr das nutzt. Also ich glaube, wenn jemand einen Rechner zu Hause ansetzt hinter einem Router und mit dem ins Internet geht, gibt es andere Faktoren, die eine Rolle spielen, als wenn man seinen Rechner häufig in öffentlichen WLANs benutzt. Und wenn jemand viel Dateiaustausch mit Windows-System hat, ist, glaube ich, der Grund, gibt es eher einen Grund dafür, einen Virenscanner einzusetzen, als wenn man das nicht tut.
Genau. Oder wenn man halt auch Daten hostet für andere, sowieso dann. Oder also auch Stichwort Mail-Server. Kommt man meiner Ansicht nach nicht drum herum.
Genau, auf meinem Mail-Server setze ich auch einen Virenscanner ein, genau.
Unbedingt. Weil sonst verkommt man zur ungewollten Virenschleuder, auch wenn man aktiv selbst nicht dazu beiträgt.
Interessieren würde mich auch, ob ihr hier was anderes benutzt als KlammerV. KlammerV ist so der Standard-Virenscanner unter Linux. Es gibt andere kommerzielle Produkte oder kostenlose Produkte, die aber nicht Open Source sind. Wenn ihr Informationen habt, immer her damit, bitte.
Ja, unbedingt.
Gut.
Jetzt sind wir ja mit dem Thema Linux-Distributionssuche durch. Und Dirk und ich haben uns überlegt, wir würden eigentlich gerne wieder so eine Serie machen mit einem Thema, das halt dann immer wiederkehrt und bei dem sich auch unsere Hörer aktiv daran beteiligen können. Und danach suchen wir jetzt.
Da merken wir wieder Unterschied zwischen Deutschen und Schweizern. Der Schweizer sagt Serie,
ja.
Der Deutsche sagt Serie.
Aber ihr wisst, was
ja, wir genau. meinen.
Und da ist jetzt die Frage, worüber sollen wir berichten?
Ja, also ich hatte schon mal scherzeshalber angerissen zu sagen, dass wir zum Mail-Programm mal was machen. Aber da ist die Auswahl wirklich nicht so groß. Also es hat einer scherzeshalber geschrieben, das ist ja 40, also wenn man so guckt, gibt es ja wenigstens 40 verschiedene Mail-Programme. Klar, wie viele davon sind ernst zu nehmen? Also ja. Wenn es ernst zu nehmende Mail-Programme sind, also mit Glück kommen wir auf 10. Und die Frage ist, ob wir wirklich 10 verschiedene Mail-Programme uns, ob es euch interessiert. Also wenn es euch interessiert, machen wir das, gucken uns das gerne an. Roman und ich, wir haben wie immer, und deswegen interessiert euch das wahrscheinlich auch so, immer andere Anforderungen an sowas. Wenn euch das interessiert, machen wir das, aber vielleicht fällt euch noch was Besseres oder was anderes ein.
Genau. Bitte her damit, was ihr denkt, was gut wäre für uns. Ja. Jetzt sind wir aber fertig, Dirk.
So gut wie.
Mit den Nerven.
Genau.
Ja.
Einen kleinen Ausblick noch. Insofern, wir haben diese Shortcasts in letzter Zeit relativ häufig veröffentlicht. Jetzt zum letzten ist relativ kurze Zeit vergangen. Davor war ein bisschen Pause, weil ich Ferien hatte und weil wir auch persönlich eine schwierige Zeit hatten. Ich habe jetzt eine neue Stelle angetreten, bei der ich täglich 4 Stunden unterwegs sein werde. Das heißt, die Shortcasts werden jetzt nicht mehr so schnell kommen. Danach vielleicht wieder öfter, aber momentan eher weniger.
Mhm. Genau.
Aber wir vergessen euch nicht.
Nein. Und ihr uns bitte auch nicht.
Nein, bitte nicht.
Ja. Ja, und wir werden sicher hin und wieder auf Linux Mint Debian Edition eingehen. Wenn es was gibt, was wir denken, das wäre interessant,
ja.
Auch für andere, dann berichten wir darüber. Oft ist es auch so, dass es auch für andere Linuxe dann interessant ist. Ja, weil ja alle ähnlich sind.
So ist es, ja, genau. Ja.
Gut.
Jetzt im Chor.
Gut. Ja. Danke fürs Zuhören.
Danke und euch noch einen schönen Tag.
Jawohl.
Und bis später.
Tschüss zusammen.
Ciao.